So, ich bin froh, rechtzeitig auf der Bühne zu stehen. Ich durfte gerade noch im letzten Augenblick den Schnulli unserer Tochter vorbeibringen. Ja, wenn man Eltern wird, dann ändert sich so einiges, haben wir festgestellt. Aber alles im Zeitplan hier. Ja, Eltern werden, das war für mich etwas ganz Spannendes. Oder Vater werden. Wenn man ein Kind bekommt, dann strömen alle möglichen Nachrichten auf einen ein. Ganz viele Menschen freuen sich mit einem, gratulieren einem. Wünschen einem ganz, ganz viel Tolles. So war es auch bei Felina, als sie im März geboren wurde. Was mich gewundert hat, war, dass ganz viele Menschen uns ein gutes Kennenlernen gewünscht haben. Irgendwie, muss ich sagen, konnte ich damit nicht so wirklich was anfangen. Gutes Kennenlernen, was meinen die damit? Ich meine, die Kleine ist doch gerade erst geboren. Hat die schon eine Persönlichkeit? Ist doch klar, was sie braucht. Wenn sie Hunger hat, braucht sie Milch. Wenn sie müde ist, braucht sie Schlaf. Und bei einer vollen Windel eine neue Windel. Ist doch alles total logisch, oder? Steht doch alles auch genauso in den Büchern und im Internet. Ja, die Eltern lachen. Innerhalb weniger Tage war uns beiden, glaube ich, klar, dass ja, vieles, was in den Büchern steht, gut ist. Ja, dass da ganz, ganz viel steht, was hilft, aber es reicht einfach nicht aus, um mit so einem neugeborenen Kind durch den Tag zu kommen. Jedes Kind ist anders, jedes Kind hat vom ersten Tag an eine ganz eigene Persönlichkeit. So war es auch bei Felina, manche Sachen mochte sie und manche einfach nicht. Manche Sachen, die bei anderen funktionierten, klappten bei ihr und wieder andere nicht. Ich glaube, eine der wichtigsten und größten Aufgaben war und ist es immer noch, herauszufinden, wer unsere Tochter eigentlich ist. Sie kennenzulernen. Und ich glaube, je mehr wir das tun, desto besser können wir ihr jetzt auch begegnen. Ich glaube, nicht nur Eltern sind herausgefordert, wenn es darum geht, andere Menschen zu verstehen, oder? Ich glaube, wir alle kommen an unsere Grenzen, wenn es um das Thema Mensch geht. Weil Menschen sind keine Roboter, keine Maschinen, die alle gleich ticken, die gleich funktionieren. Nein, wir alle sind unterschiedlich. Wir alle können Unterschiedliches, mögen Unterschiedliches und jeder hat so seine Eigenarten. Wir Menschen sind kompliziert. Mal ist man so und dann wieder ganz anders. Mal motiviert mich etwas und in einem anderen Augenblick lässt es mich wieder total kalt und ist mir egal. Mal sage ich, was ich meine und mal sage ich was anderes. Manchmal bin ich müde und sage das eine. Und am nächsten Tag bin ich ausgeschlafen und sage was völlig anderes. Wir Menschen, wir sind echt kompliziert. Und ich würde behaupten, einen Menschen zu durchdringen, zu verstehen, ist immer nur Stückwerk. Man kommt immer an seine Grenzen bei einem Menschen, selbst beim Ehepartner, den man vielleicht am besten kennt oder beim besten Freund, auch da kommt man an seine Grenzen. Und ich würde sogar noch weitergehen, selbst das eigene Herz zu verstehen, das, was man ja theoretisch am besten kennen sollte, selbst das schafft man nur sehr begrenzt. Wie oft versteht man sich selbst nicht? Warum fühle ich gerade, was ich fühle? Warum fallen mir manche Dinge so schwer? Oder warum beschäftigen mich manche Dinge, obwohl ich das gar nicht will? Ganz, ganz viele Fragen an mich selbst, die ich nicht beantworten kann. Ich würde daher sagen, wir Menschen durchblicken weder die Herzen von anderen noch unser eigenes Herz bis ans Ende. Die Bibel spricht darüber sehr deutlich, Jeremia 17, Vers 9 zum Beispiel. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Oder 1. Samuel 16, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Mit anderen Worten, der Mensch schaut nur an die Oberfläche. Er sieht das Gesicht, er sieht das Äußere, aber darüber hinaus, ins Innere hinein, kann er nicht schauen. Er schaut nicht in das Herz hinein. Spannend ist, wie diese beiden Verse weitergehen. Das ist nämlich die andere wichtige Wahrheit. Jeremia 17, der nächste Satz. Ich, der Herr bin es, der das Herz erforscht. Und sehr ähnlich sagt es in Samuel, der Herr aber sieht das Herz an. Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite, wir Menschen, uns ist es unmöglich, das Herz wirklich zu durchdringen, wirklich zu verstehen. Und Gott auf der anderen Seite, der das Herz sieht, als wäre da keine Fassade. Gott sieht nicht einmal die Fassade an, würde ich behaupten. Das ist total wichtig zu verstehen. Gott sieht das Herz. So klar und deutlich, wie wir das Angesicht des anderen sehen. So sieht Gott das blanke Herz. Und Gott macht das nicht nur so ab und zu mal. So im Sinne von, oh, jetzt will ich mal gerade Simons Herz anschauen, ich hole also diese Brille raus. Ah ja, jetzt sehe ich das Herz. Nein, nein, wenn Gott uns sieht, dann sieht er einfach nur das blanke Herz. Wenn er dich sieht, sieht er dein Herz. Die Fassade sieht er gar nicht. Diese Tatsache wird für mich besonders beim Apostel Petrus auf eine sehr schöne Weise deutlich. Petrus, das ist so einer, der hat eine ganz eigene tiefe Beziehung dazu, dass Gott Herzen kennt. Ihm ist diese Tatsache scheinbar so wichtig, dass er hier sich für sogar ein eigenes Wort ausdenkt. Zweimal nennt er Gott einen Kardiognostes, einen Herzenskenner. Dieses Wort gibt es eigentlich nicht. Also weder im Deutschen noch im Griechischen, eigentlich gibt es dieses Wort nicht. Aber Petrus, dem ist das scheinbar so wichtig, diese Eigenschaft, Gott kennt das Herz, dass er hierfür dieses Wort künstlich zusammenbaut. Und wir haben das deswegen in der Bibel. Gott, der Herzenskenner. Zweimal haben wir das. Das erste Mal benutzt Petrus dieses Wort in Apostelgeschichte 1. Hier haben die Apostel gerade festgestellt, dass sie nur noch zu 11 sind. Eigentlich waren es ja 12 Apostel, aber dann kam der Verrat durch Judas, jetzt waren sie nur noch zu 11. Sie sollten aber 12 sein. Was machen sie? Sie entscheiden, diesen Platz nachzubesetzen. Aber durch wen? Schwierige Aufgabe. Nach einem Hin und Her stellen sie 2 Kandidaten auf und dann gehen sie unter Petrus Leitung ins Gebet. Und hier beten sie dann in Apostelgeschichte 1, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast. Mit anderen Worten, Gott, du allein kennst die Herzen. Wir haben hier 2 Kandidaten, die sehen nach außen hin super aus. Die haben eine tolle Fassade. So wie wir sie kennengelernt haben, sind das super Männer. Die sind beide toll, aber wir können eben nur die Fassade sehen. Wir schaffen es nicht, dahinter zu blicken. Wir sehen ihr Herz nicht. Und deswegen brauchen wir dich. Wir brauchen dich, bitte hilf uns. Das zweite Mal taucht dieses Wort Herzenskenner in Apostelgeschichte 15 auf. Also ein paar Jahre später. Hier diskutieren die Apostel gerade darüber, ob nicht-jüdische Christen sich an jüdische Rituale halten sollen oder ob sie davon befreit sind. Da gibt es einige Uneinigkeit, es gibt viel hin und her. Und irgendwann steht Petrus auf und erinnert alle anderen daran, wie es ganz am Anfang war, damals, als die allerersten Heiden zum Glauben an Jesus kamen. Wie war das damals? Petrus sagt dann, Kapitel 15, Gott, der Herzenskenner, gab ihnen, den Heiden, Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Also mit anderen Worten, Gott schaute nicht ihre Person an. Gott schaute nicht auf ihre Herkunft. Gott schaute einfach nur auf das, was in ihrem Herzen geschah, und gab ihnen seinen Geist. Er reinigte ihre Herzen, ganz unabhängig von Ritualen, ganz unabhängig von Äußerlichkeiten, von irgendetwas. Gott schaute nur ins Herz, das reichte ihm, um sie zu seinen Kindern zu machen. 2 ganz spannende Geschichten, 2-mal dieses Wort Herzenskenner. Und ich glaube, Petrus macht durch diese beiden Aussagen zwei ganz, ganz wichtige Lektionen für uns deutlich, die ganz eng zusammengehören. Erstens, nur Gott kennt das Herz. Und zweitens, Gott kennt nur das Herz. Noch einmal, nur Gott kennt das Herz. Und Gott kennt nur das Herz. Wie kommt es, dass Petrus diese Tatsache, dass Gott das Herz kennt, so stark betont? Ich glaube, das hängt ganz viel mit seiner eigenen Geschichte zusammen, mit seinem persönlichen Weg, den er mit Jesus gehen durfte, wo er so Stück für Stück zu diesen beiden Wahrheiten durchgedrungen ist. Lass uns mal ein bisschen Zeit nehmen und diese Geschichte von Petrus so ein bisschen nachzeichnen. Schon die allererste Begegnung, die er mit Jesus hat, ist total spannend. Das erste Mal trifft Petrus auf Jesus ganz am Anfang von Johannes 1. Er will eigentlich gar nicht selber zu Jesus. Sein Bruder Andreas, der schnappt ihn und bringt ihn zu Jesus. Und bevor Petrus irgendetwas sagen kann oder tun kann, schaut Jesus Petrus an und spricht in sein Leben hinein. Ganz interessant. Einfach der allererste Satz, die erste Begegnung. Simon, du wirst Kephas heißen. Total spannend. Petrus konnte noch nichts tun, noch nichts zeigen, sich nicht beweisen, noch irgendwie zeigen, wer er ist, wie er ist. Petrus wird einfach von Jesus angeblickt. Jesus schaut ihn an, schaut in sein Herz und gibt ihm eine Bestimmung. Du bist jetzt Kephas. Ja, Petrus wird ein Schüler von Jesus, der mit ihm durchs Land reist. Und irgendwann fängt Jesus an, darüber zu reden, dass er bald leiden und sterben wird. Damit kann Petrus nichts anfangen. Jesus, leiden und sterben? Auf keinen Fall, das verhindern wir. Und so fängt er an, Jesus dafür zu tadeln, zurechtzuweisen. Jesus, nein. Und Jesus? Markus 8. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Mit anderen Worten, Petrus, dein ganzes Denken, wie du die Welt beurteilst, wie du hineinblickst, wie du Dinge ordnest, deine Perspektive auf das Leben ist total menschlich und damit total kurzsichtig, total entstellt. Gott hat einen völlig anderen Blick auf die Welt. Gott schaut anders ins Leben hinein. Deswegen stopp an dieser Stelle, hinterfrag deinen Blick, hinterfrag deine Perspektive, wie du Dinge beurteilst. Etwas später kommt es dann zur Passionswoche und Jesus erklärt den Jüngern, dass sie alle ihn aus Angst verlassen werden. Petrus aber, Markus 14, sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus, total von sich überzeugt, er glaubt sich selbst zu kennen, glaubt sein Herz zu kennen, tönt ganz groß: Ich werde dich nicht verlassen, auch wenn alle gehen, ich nicht. Ich kenne mich, ich weiß, dass ich mutig bin, ich weiß, dass ich stark bin. Ich bleibe bei dir, Jesus. Und Jesus schaut wieder mal in sein Herz und ist ganz deutlich: Petrus, du überschätzt dich hier. Du glaubst einer Lüge. Und Jesus offenbart ihm, wie es um sein Herz steht. Auch wenn Petrus erstmal davon nichts wissen will, nichts hören will. Nun, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Jesus behält recht. Petrus verleugnet ihn. Und als Petrus das realisiert, als er realisiert, dass er sich selbst so überschätzt hat, dass er so hoch von sich gedacht hat und jetzt so tief gefallen ist und dass Jesus sein Herz so viel besser kannte als er sein Herz selbst erkennt, da bricht er zusammen und weint bitterlich. Wie schön, dass diese Geschichte hier nicht endet, sondern dass Petrus und Jesus nochmal zusammenkommen. Und Jesus, so voller Liebe, fängt nicht bei der Fassade an im Gespräch. Er fängt auch nicht bei dieser konkreten Tat an, sondern er setzt direkt bei dem Kern an, bei Petrus Herz. Und stellt ihm dreimal diese ganz einfache und doch so tiefe Frage: Simon, hast du mich lieb? Simon, wo steht dein Herz? Hast du mich lieb? Und diese Frage, die muss Petrus sowas von durchdrungen haben in die tiefsten Inneren seiner Seele, dass er von jetzt an ein neuer Mensch ist. Wir sehen das, ab jetzt ist Petrus nicht mehr der gleiche, als ob es Klick gemacht hat, als ob er jetzt endlich weiß, um seine eigene Unfähigkeit, sich selbst zu verstehen, andere Herzen zu verstehen. Und er weiß auf einmal von Jesu Fähigkeit, sein Herz zu verstehen. Und er weiß darum, dass es Jesus nur um sein Herz geht. Petrus ist ab jetzt ein völlig ausgetauschter, verwandelter Mann. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die so die nächsten Jahre mit Petrus beschreibt, da erkennt man den Mann nicht wieder. Lass uns mal ganz kurz die wichtigsten Stellen anschauen. Die erste haben wir gerade schon gesehen. Herr, du Herzenskenner. Da ist ein Mann, der weiß, dass Gott allein die Herzen kennt. Etwas später, Kapitel 5, da geht es um Hananias und Sapphira. Das sind zwei Christen, die die Gemeinde belügen. Und Petrus, wie reagiert er? Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Etwas später, Kapitel 8, da geht es um Simon, einen Magier, der versucht, mit Geld die Macht des Heiligen Geistes zu kaufen. Und Petrus, eine ganz klare Reaktion: Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Wieder etwas später, Kapitel 10, Cornelius, der allererste Heide, der zum Glauben an Jesus findet, wo Petrus erst noch so ein bisschen unsicher ist, wie ist das mit Heiden, können die überhaupt glauben? Dann aber feststellt: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Gott sieht nicht auf die Fassade, nicht auf das Äußere, nicht auf die Herkunft, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Und schließlich Kapitel 15, wo wir vorhin schon waren: Gott, der Herzenskenner. Seht ihr diesen roten Faden im Leben von Petrus? Ich finde das total spannend. Er startet als ein sehr von sich selbst überzeugter Mann, der glaubt, sich selbst verstanden zu haben, der glaubt, die Welt verstanden zu haben, der total überzeugt von sich ist und dann mit Jesus konfrontiert wird. Jesus spricht in sein Leben hinein, Jesus hält ihm diesen Spiegel vor. Petrus fällt tief, darf er erleben, wie Jesus ihn auffängt. Er begreift, wie unfähig er selbst ist, und er begreift, wie fähig Gott auf der anderen Seite ist. Er wird völlig verändert, bekommt einen völlig neuen Blick auf sich und auf das Leben und teilt diese Erkenntnisse dann in seinem Dienst mit anderen. Für mich eine total bewegende Geschichte, wie Petrus Gott, den Herzenskenner, kennenlernt und verändert wird. Okay, das ist Petrus, seine Geschichte. Was bedeutet das für uns? Was hat das mit uns zu tun, dass Gott der Herzenskenner ist? Ich glaube, jede Menge. Ich glaube, diese beiden Kapitel, Kapitel 1 und Kapitel 15 in der Apostelgeschichte, die haben ganz, ganz viel mit uns zu tun. Ich will uns zwei Wahrheiten mitgeben, zwei Anwendungen, zwei Aufforderungen, die mit uns ganz viel zu tun haben. Gerade aus diesem ersten Kapitel nehme ich eine Sache mit. Erlange im Gebet einen realistischen Blick auf dich und auf andere. Wir Menschen, wir stehen in so einem ständigen Widerspruch. Wir sehen und sehen doch nicht. Wir sehen die Fassade und von dieser Fassade leiten wir so einiges ab. Wenn ich jemanden sehe, dann kann ich ungefähr ableiten, was ist seine Herkunft. Vielleicht kann ich ihm einer Familie zuordnen, einem Beruf, einem Hobby. Also ich kann von der Fassade sehr viel ableiten, zumindest meine ich das. Denn wie oft komme ich an die Grenzen, allein schon von der Fassade zu urteilen. Da ist jemand und er wirkt auf mich fröhlich, vielleicht ist er aber zu Tode betrübt. Da ist jemand, der wirkt ehrlich auf mich, aber eigentlich belügt er mich. Wie oft komme ich an meine Grenzen, schon bei der Fassade? Und wie viel weniger durchdringe ich das, was im Herzen eines Menschen ist? Wir sehen und sehen nicht. Manchmal sind wir uns dieser Grenzen sehr gut bewusst. Also, als Felina geboren wurde, da musste mir niemand sagen, dass ich sie nicht verstehe. Das war mir klar. Oder auch wenn ich einem völlig Fremden auf der Straße begegne, dann weiß ich, dass ich ihn nicht kenne und ich rechne damit, dass ich ihn nicht verstehe. Aber wie oft urteile ich viel zu vorschnell und ziehe von der Fassade Rückschlüsse auf das Herz? Wie oft urteile ich viel zu schnell über ein Herz? Ich sehe, wie jemand sich kleidet und urteile. Ich sehe, was für ein Auto jemand fährt und habe direkt ein Urteil. Ich sehe Fotos im Status einer Person und weiß direkt alles. Ich höre, wie jemand spricht und ordne ihn direkt ein in eine Schublade. Jemand sagt etwas, was mir nicht so richtig passt und ich weiß direkt, wie er es meint. Sei es mein Ehepartner, ein Freund, ein Kollege, Vorgesetzter, vielleicht die Gemeindeleitung. Viel zu schnell schließe ich von dem Seh- und Hörbaren auf das Nicht-Sichtbare, auf das Herz. Hinzu kommt ja noch mein eigenes undurchsichtiges Herz, das ich nicht mal wirklich begreife. Ein Herz, das mich ständig belügt. Wie oft halte ich mir irgendwelche Scheinargumente vor Augen, aus dem Grund mache ich das jetzt, das ist was Gutes, obwohl ich vielleicht in der Tiefste meines Herzens wissen müsste, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass ich mir das eigentlich gerade nur zurechtdenke. Wie oft betrüge ich mich selbst und durchblicke mein Herz nicht. Von Petrus lerne ich, dass ich mit der Meinung zu einem Herzen ganz schön daneben liegen kann. Und von Petrus lerne ich, wie ich damit am besten umgehen kann. Am besten, indem ich vor Gott komme. So wie er in Apostelgeschichte 1. So können auch wir vor Gott kommen. Am besten jeden Tag, jeden Morgen neu. Aber auch sonst in konkreten Situationen, wenn wir herausgefordert sind. Gott, ich merke, dass ich an meine Grenzen stoße. Ich merke, dass ich mich selbst gerade nicht verstehe. Ich merke, dass ich diesen Menschen gerade nicht verstehe oder meine, ihn zu verstehen, aber vielleicht auch ganz daneben liegen kann. Ich merke, dass ich gerade ein hartes Urteil über jemanden fälle, aber eigentlich das gar nicht weiß. Gott, bitte, hilf mir. Mach mich demütig, dass ich nicht vorschnell urteile. Hilf mir, diesen Menschen mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir, auf mich zu blicken mit deinen Augen. Leite mich. Du verstehst das, was ich nicht verstehe. Du verstehst die Dinge, die zu hoch für mich sind. Deswegen bitte, schenk mir Verständnis. Hilf mir auch mit meiner Begrenztheit, gute Entscheidungen zu treffen. Oder vielleicht betest du einfach Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich
und erkenne meine Gedanken und sieh, ob da ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich glaube, wenn wir uns diese Haltung aneignen, uns unserer eigenen Unfähigkeit immer wieder neu bewusst werden, ganz aktiv das suchen, uns unserer Unfähigkeit bewusst zu sein und uns mit dieser Unfähigkeit auf Gottes Fähigkeit werfen und sagen, Gott, ich kann nicht, aber du kannst, bitte hilf mir. Ich glaube, wir werden mit sehr viel mehr Weisheit, Liebe und mit Sanftmut durch den Tag gehen. Wir werden deutlich mehr Frieden erleben in uns selbst und mit anderen. Wir dürfen sicher sein, Gott will uns leiten. Gott will uns Weisheit schenken, das verspricht er uns. Entscheidend ist, dass wir uns mit unserer Unfähigkeit auf seine Fähigkeit werfen, so wie Petrus. Das Zweite, was ich mitnehme aus diesem Herzenskenner, gerade aus Apostelgeschichte 15, ist, leg deinen Fokus nicht auf deine Fassade, sondern auf dein Herz. Liest man so durch den ersten Petrusbrief, ist ganz spannend, wie zentral das Herz bei Petrus immer und immer und immer wieder ist. Hier ein Beispiel, 1. Petrus 1. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Oder Kapitel 3. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Für Petrus ist das so in Blut und Fleisch übergegangen. Es geht für ihn nicht darum, irgendetwas zu zeigen, irgendetwas darzustellen. Ihm geht es um eine Liebe aus reinem Herzen. Darum, Christus zu heiligen im Herzen. Also ihm wirklich den einen und wahren und einzigen Platz zu geben im Herzen, der ihm zusteht. Für Petrus ist klar, wir Menschen können ganz schön viel darstellen. Wir können super Fassaden aufbauen. Wir sind richtig gut darin, zu tun, als ob. Wir können heucheln, wir können Lorbeeren kassieren, die uns eigentlich gar nicht zustimmen. Aber für Petrus ist auch klar, ja, vor Gott bringt das alles nicht. Wenn Gott die Fassade nicht mal anschaut, sondern durch sie durchblickt ins Herz, was bringt da die tollste Fassade der Welt? Gar nichts. Er sieht nur das Herz, ja, dann bringt es auch nur etwas am Herzen zu arbeiten. Und dabei lieben wir das so. Wir lieben es so, Fassaden aufzubauen. Wir sind so toll darin. Ich würde sagen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Viele von uns in Deutschland gehen ins Fitnessstudio einfach nur, um stark auszusehen, ist mein Eindruck. Ich glaube nicht, dass sie diese Muskeln brauchen. Sie wollen einfach nur stark aussehen, um Eindruck zu schinden. Viele legen Make-up auf, einfach nur, um etwas darzustellen. Viele bearbeiten ihre Fotos, um einfach nur ein Stückchen besser auszusehen im Status. Man trägt die Klamotten einer bestimmten Marke oder einer Moderichtung, um dazuzugehören. Man investiert jährlich Hunderte von Euros in Frisuren oder die Pflege der eigenen Haut. Andere machen Überstunden, um sich das schickere Auto leisten zu können, um das teurere technische Gerät zu haben oder einen schickeren Vorgarten oder. Unsere Gesellschaft ist absolut fassadenorientiert. Oder wie Jesus es nennen würde, übertünchte Gräber. Gräber, die super schön weiß angestrichen sind, die von außen total toll aussehen, die aber innerlich, inwendig, aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte, die er über Menschen verliert, die einfach nur äußerlich toll scheinen, die aber nichts dahinter haben. Petrus schließt sich diesem harten Urteil an. In 1. Petrus 3, da spricht er exemplarisch zu den Ehefrauen. Ich glaube aber, die Worte, die haben ganz viel mit jedem von uns zu tun. 1. Petrus 3, Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Noch einmal, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, sondern der verborgene Mensch des Herzens, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich will hier keine Diskussion aufmachen, ob wir Christen Schmuck tragen sollen oder nicht. Darum geht es hier, glaube ich, gar nicht. Der Vers will eines sagen, dein Inneres, das, was Gott anblickt, das darf dir so viel hundertmal, tausendmal wichtiger sein als deine Fassade. Das darf dir so viel wichtiger sein, das soll dir so viel wichtiger sein. Du machst Sport, um fit auszusehen, ist okay, aber ich hoffe, deine geistlichen Workouts, die sind so viel zentraler für dich in deinem Herzen. Du legst Wert darauf, deine Klamotten farblich abzustimmen, ist in Ordnung, aber hoffentlich ist die Farbe deines Herzens dir so viel wichtiger. Du arbeitest hart, um dir Dinge leisten zu können, ist in Ordnung, aber ich hoffe, dass diese Dinge nicht dein Hauptinvestment sind, sondern Gottes Reich. Wie sind deine Prioritäten? In was fließt deine Liebe? In was fließt deine Kraft, deine Energie, dein Alltag? Lebst du für deine Fassade oder lebst du für dein Herz? Versteht mich nicht falsch, ich will hier gar keine Moralkeule schwingen und sagen, das und das darfst du jetzt nicht mehr tun. Darum geht es hier nicht. Petrus' Botschaft ist eine total befreiende Botschaft. Eine total entlastende Botschaft. Wir Christen, wir brauchen das nicht mehr. Wir müssen nicht mitlaufen in diesem Wettkampf der Welt, der Nebensächlichkeiten. Wir müssen nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wir müssen uns nicht mit allem abplagen, mit was die Welt sich abplagt. Wir sind befreit davon. In Christus sind wir frei von diesen Nebensächlichkeiten der Welt. Wir sind befreit, das Wahre und Bleibende und Dauerhafte zu suchen. Und darauf unsere Leidenschaft zu investieren, in das, was ewig bleibt, unser Herz. Eine sowas von entlastende und befreiende Botschaft, die Petrus uns hier mitgibt. Ja, und dennoch verlieren auch wir Christen uns immer wieder in der Eitelkeit dieser Welt, oder? Wir sind manchmal wie Läufer, die zu einem Lauf berufen sind, die sich aber viel mehr Gedanken um die Farbe ihres Trikots machen. Die den ganzen Tag vorm Spiegel stehen und überlegen, soll ich dieses Trikot tragen oder dieses? Dabei ist doch das Laufen das, was sie erfüllt. Und am Ende, wenn sie über diese Ziellinie kommen, ist es doch total egal, was für ein Trikot sie anhaben. Ob das blau oder rot ist, ob das zu den Schuhen passt oder nicht, total egal. Hauptsache, sie laufen und laufen ins Ziel. Und das gibt Freiheit, das gibt Freude. Als Christen sind wir zu einem neuen Leben berufen, in Christus, in Freiheit. Wir müssen nicht mehr dem nachjagen, wonach die Welt jagt. Wir dürfen uns erneuern lassen, in einem neuen Sinn und das suchen, was droben ist. Kann es sein, dass wir uns immer wieder einlullen lassen von der Welt und den Fokus verlieren und ganz schön viel Zeit, Kraft, Mühe und Geld in das Vergängliche der Fassade stecken. Für Petrus ist klar, und das sagt er hier ganz deutlich, kostbar vor Gott ist der innere Mensch des Herzens. Ob deine Haare heute gestylt sind oder nicht, ist Gott absolut egal. Bin ich mir sicher. Ob deine Schuhe heute, deine Sneakers weiß sind oder schwarz sind, ist total egal. Ob dein Auto da hinten 50 oder 500 PS hat oder 5000, keine Ahnung, ist Gott total egal. Wie steht's um das Herz? In was fließt deine Leidenschaft? In die Fassade oder das Herz? Und versteht mich auch hier nicht falsch. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Christen Körperpflege betreiben, ne? Also wenn wir duschen, wenn wir uns anständig anziehen, wenn wir nicht wie Vagabunden durch die Welt gehen. Also wir dürfen und sollen diesen äußerlichen Pflichten nachkommen. Nicht falsch verstehen. Wir sind nicht berufen dazu, jetzt ja, als die Stinkenden durch die Welt zu gehen. Aber liegt da unser Fokus, unser Herz? Woran fließt unsere Liebe? Okay, ich komme zum Schluss der Predigt. Petrus hat uns hier eine dicke Doppellektion mitgegeben, die ganz viel mit uns, glaube ich, zu tun hat heute. Gott allein kennt das Herz und Gott kennt nur das Herz. Ich weiß nicht, welcher dieser beiden Punkte für dich heute der wichtigere ist. Mein Wunsch wäre es, dass du einen dieser Punkte rausgreifst und darüber nachdenkst und das an dir prüfst. Vielleicht ist für dich dran, zu prüfen, wie es darum steht, wie du auf andere und auf dich blickst. Vielleicht bist du jemand, der sehr stark von sich überzeugt ist und meint, die Welt verstanden zu haben und meint, alle beurteilen zu können und in Wirklichkeit sehr schnell und sehr oft vorschnell urteilt. Will ich dich ermutigen, geh ins Gebet. Klär das vor Gott und erlange eine neue Haltung, eine neue Perspektive, die realistisch ist. Vielleicht ist die Fassade für dich das, um was es im Leben viel zu viel geht. Dann nimm doch diesen zweiten Punkt mit. Denk darüber nach und orientiere dich um. Gott hat dich befreit. Gott gibt dir Freiheit von diesen Nebensächlichkeiten der Welt, damit du den inneren Menschen des Herzens pflegen kannst, der vor Gott kostbar ist. Ja, möge Gott, der Herzenskenner, uns mehr und mehr verwandeln in das Bild seines Sohnes. Amen.